Herzlich willkommen zurück bei den 20 Märchenminuten. Ich freue mich sehr, dass nach einer ziemlich langen Sommerpause jetzt doch eine ganze Menge Leute sich dazu bereit gefunden haben, sich die neuen Folgen anzuhören. Das macht mich sehr stolz, sehr froh. Und es geht auch direkt weiter mit dem 13. Kapitel von Heidi. Das ist allerdings sehr lang, sodass ich es dieses Mal zweiteilen muss und nur so nach, ja, die eine Hälfte durchlese und nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil vom 13. Kapitel. Und das heißt, auch hier nochmal, ein Making-of gibt es immer auf Twitch. Das wird auch als Video gespeichert. Wer daran Interesse hat, zu sehen, wie ich diese Geschichte vorlese, einlese, vorbereite. Ich habe keine Ahnung, ob es jemanden interessiert, aber ich muss es ja sowieso vorbereiten und dann ist es einfach eine entspannte Atmosphäre und es dauert erstaunlich lange. Mich hat es heute wirklich ein bisschen aufgehalten, weil es eine Phase, einen Absatz gab, der war so mühsam, da hätte ich gedacht, das geht ein bisschen schneller, aber naja, manchmal ist es einfach so. Jetzt also, 13. Kapitel, am Sommerabend die Alp hinan. Herr Sesemann stieg in großer Erregtheit die Treppe hinauf und wanderte mit festem Schritt zum Schlafgemach der Dame Rottenmeier. Hier klopfte er so ungewöhnlich kräftig an die Tür, dass die Bewohnerin mit einem Schreckensruf aus dem Schlaf auffuhr. Sie hörte die Stimme des Hausherrn draußen.
»Bitte sich zu beeilen und im Esszimmer zu erscheinen. Es muss sofort eine Abreise vorbereitet werden.«
Fräulein Rottenmeier schaute auf ihre Uhr. Es war 4:30 des Morgens. Zu solcher Stunde war sie in ihrem Leben noch nie aufgestanden. Was konnte nur vorgefallen sein? Vor Neugierde und angstvoller Erwartung nahm sie alles verkehrt in die Hand und kam durchaus nicht vorwärts. Denn was sie einmal auf den Leib gebracht hatte, suchte sie nachher rastlos ringsum im Zimmer. Unterdessen ging Herr Sesemann den Korridor entlang und zog mit aller Kraft an jedem Glockenzug, der je für die verschiedenen Glieder der Dienerschaft angebracht war, so dass in jedem der betreffenden Zimmer eine Schreckensgestalt aus dem Bett aufsprang und verkehrt in die Kleider fuhr, denn einer wie der andere dachte sogleich, das Gespenst habe irgendwie den Hausherrn gepackt und dies sei sein Hilferuf. So kamen sie nach und nach, einer erschreckter aussehend als der andere, herunter und stellten sich mit Erstaunen vor den Hausherrn hin, denn dieser ging ganz frisch und munter im Esszimmer auf und ab und sah keineswegs aus, als habe ihn ein Gespenst erschreckt. Johann wurde sofort hingeschickt, Pferde und Wagen in Ordnung zu bringen und sie nachher vorzuführen. Tinette erhielt den Auftrag, sogleich Heidi aufzuwecken, uns in den Stand zu stellen, eine Reise anzutreten. Sebastian erhielt den Auftrag, nach dem Hause zu eilen, wo Heidis Base in Dienst stand, und diese herbeizuholen. Fräulein Rottenmeier war unterdessen zurechtgekommen mit ihrem Anzuge und alles saß, wie es musste. Nur die Haube saß verkehrt auf dem Kopf, so dass es von Weitem aussah, als sitze ihr das Gesicht auf dem Rücken. Herr Sesemann schrieb den rätselhaften Anblick dem frühen Abbruch der Nachtruhe zu und ging unverweilt an die Geschäftsverhandlungen. Er erzählte Fräulein Rottenmeier, sie habe sofort einen Koffer zu beschaffen, die sämtliche Habe des Schweizer Kindes hineinzupacken, dazu noch einen guten Teil von Claras Zeug, damit das Kind was Rechtes mitbringe. Es müsse aber alles schnell und ohne langes Besinnen vor sich gehen. Fräulein Rottenmeier blieb vor Überraschung wie angewurzelt stehen und starrte Herrn Sesemann an. Sie hatte erwartet, er wolle ihr im Vertrauen die Mitteilung einer schauerlichen Geistergeschichte machen, die er in der Nacht erlebt und die sie eben jetzt bei dem hellen Morgenlicht nicht ungern gehört hätte. Stattdessen diese völlig prosaischen und dazu noch sehr unbequemen Aufträge. So schnell konnte sie das Unerwartete nicht verarbeiten. Sprachlos stand sie noch immer da und wartete auf ein weiteres. Aber Herr Sesemann hatte keine Erklärungen im Sinn. Er ließ die Dame stehen, wo sie stand, und ging nach dem Zimmer seiner Tochter. Wie er vermutet hatte, war Clara durch die ungewöhnlichen Bewegungen im Hause wach geworden und lauschte nach allen Seiten hin, was wohl vorgehe. Der Vater setzte sich nun an ihr Bett und erzählte ihr den ganzen Verlauf der Geistererscheinung und dass Heidi nach des Doktors Diagnose sehr krank sei und wohl nach und nach seine nächtlichen Wanderungen ausdehnen, vielleicht sogar das Dach besteigen würde, was dann mit den höchsten Gefahren verbunden wäre. Er habe also beschlossen, das Kind sofort heimzuschicken, denn solche Verantwortung könne er nicht auf sich nehmen und Clara müsse sich da reinfinden. Sie sehe wohl ein, dass es nicht anders sein könne. Clara war sehr schmerzlich überrascht von der Mitteilung und wollte erst allerlei Auswege finden, aber es half nichts. Der Vater blieb fest in seinem Entschluss, versprach aber, im nächsten Jahre mit Clara nach der Schweiz zu reisen, wenn sie nur recht vernünftig sei und keinen Jammer erhebe. So fügte sich Clara in das Unvermeidliche, begehrte aber zum Ersatz, dass der Koffer für Heidi in ihr Zimmer gebracht und da gepackt werde, damit sie hineinstecken könne, was ihr Freude mache, was der Papa sehr gern bewilligte. Ja, er ermunterte Clara noch, dem Kinde eine schöne Aussteuer mit zurechtzumachen. Unterdessen war auch Dete angelangt und stand in großer Erwartung im Vorzimmer. Denn dass sie zu dieser ungewöhnlichen Zeit herbeigerufen worden war, musste etwas Außerordentliches bedeuten. Herr Sesemann trat zu ihr heraus und erklärte ihr, wie es mit Heidi stehe und dass er wünsche, sie möchte das Kind sofort, gleich heute noch, nach Hause bringen. Dete sah sehr enttäuscht aus. Diese Nachricht hatte sie nicht erwartet. Sie erinnerte sich auch noch recht wohl der Worte, die ihr der Öhi mit auf den Weg gegeben hatte, dass sie ihm nie mehr vor die Augen kommen solle und das Kind dem Alten einmal bringen und dann nehmen und nun wiederbringen. Das schien ihr nicht ganz geraten zu sein. Sie besann sich also nicht lange, sondern sagte mit großer Beredsamkeit, also heute wäre es ihr leider völlig unmöglich, die Reise anzutreten und morgen könne sie noch weniger dran denken und die Tage darauf wäre es am allerunmöglichsten um der darauf folgenden Geschäfte willen und nachher könnte sie dann gar nicht mehr. Herr Sesemann verstand die Sprache und entließ Dete ohne weiteres. Nun ließ er Sebastian vortreten und erklärte ihm, er habe sich unverzüglich zur Reise zu rüsten. Heute habe er mit dem Kind bis nach Basel zu fahren. Morgen bringe er es heim. Dann könne er sogleich wieder umkehren, zu berichten habe er nichts. Ein Brief an den Großvater werde diesem alles erklären. Herr Sesemann schloss mit den Worten, nun aber noch eine Hauptsache, Sebastian, und dass er mir das pünktlich besorge. Den Gasthof in Basel, den ich ihm hier auf meine Karte geschrieben habe, kenne ich. Er weist meine Karte vor, dann werden ihm gute Zimmer angewiesen werden für das Kind und für ihn selbst. Dann geht er erst in das Zimmer des Kindes hinein und verrammelt alle Fenster so vollständig, dass nur große Gewalt sie aufzubringen vermöchte. Ist das Kind im Bett, so geht er und schließt von außen die Tür ab. Denn Heidi wandert herum in der Nacht und könnte sich verletzen in dem fremden Hause, wenn sie etwa hinausginge und die Haustür vielleicht aufmachen wollte. Versteht er das? Ach, ach, das war's? So war's? Stieß Sebastian jetzt in größter Verwunderung aus, denn es war ihm eben ein Licht aufgegangen über die Geistererscheinung. Ja, so war's, das war's. Und er ist ein Hasenfuß und dem Johann kann er sagen, er sei desgleichen und alle miteinander eine lächerliche Mannschaft. Damit ging Herr Sesemann nach seiner Stube, setzte sich hin und schrieb einen Brief an den Almöhi. Sebastian war verdutzt stehen geblieben und wiederholte jetzt zu öfteren Malen in seinem Innern, »Hätte ich mich doch von dem Feigling von einem Johann nicht in die Wachtstube zurückreißen lassen, sondern wäre dem weißen Figürchen nachgegangen, was ich doch jetzt auf jeden Fall tun würde.« Denn jetzt beleuchtete die helle Sonne jeden Winkel der hellgrauen Stube mit voller Klarheit. Unterdessen stand Heidi völlig ahnungslos in ihrem Sonntagsröckchen und wartete ab, was geschehen sollte. Denn Tinette hatte sie nur aus dem Schlafe aufgerüttelt, die Kleider aus dem Schrank genommen und das Anziehen befohlen. Sie sprach nämlich niemals mit Heidi. denn sie war ihr zu gering. Herr Sesemann trat mit seinem Brief ins Esszimmer ein, wo das Frühstück bereitstand und rief, »Wo ist das Kind?« Heidi wurde gerufen. Als sie zu Herrn Sesemann hintrat, um ihm guten Morgen zu sagen, schaute er ihr fragend ins Gesicht. »Nun, was sagst du dazu, Kleine?« Heidi blickte verwundert zu ihm auf. »Du weißt am Ende noch gar nichts«, lachte Herr Sesemann. »Nun, heute gehst du heim, jetzt gleich.«
»Heim?«
wiederholte Heidi tonlos und wurde schneeweiß. Und eine kleine Weile konnte sie keinen Atem mehr holen. So stark wurde ihr Herz von dem Eindruck gepackt.
»Nun, willst du etwa nichts davon wissen?« fragte Herr Sesemann lächelnd.
»Oh ja, ich will schon«,
kam es jetzt heraus. Und nun war Heidis Gesicht rot vor Aufregung geworden.
»Gut, gut«,
sprach Herr Sesemann ermunternd, indem er sich setzte und Heidi winkte, dasselbe zu tun.
»Und nun tüchtig frühstücken und danach in den Wagen und fort.«
Aber Heidi konnte keinen Bissen herunterbringen, wie sie sich auch zwingen wollte aus Gehorsam. Sie war in einem Zustand, dass sie gar nicht wusste, ob sie wache oder träume und ob sie vielleicht gleich wieder auf einmal erwachen und im Nachthemdchen an der Haustür stehen werde.
»Sebastian soll reichlich Proviant mitnehmen«,
rief Herr Sesemann Fräulein Rattenmeier zu, die eben eintrat.
»Das Kind kann jetzt nichts essen, begreiflicherweise. Geh rüber zu Clara, bis der Wagen vorfährt«,
setzte er freundlich zu Heidi gewandt hinzu. Das war Heidis Wunsch. Sie lief hinüber. Mitten in Claras Zimmer war ein ungeheurer Koffer zu sehen. Noch stand dessen Deckel weit offen.
»Komm, Heidi, komm«, rief ihr Clara entgegen. »Sieh, was ich dir hab einpacken lassen. Komm, freut's dich?«
Und sie nannte ihr eine Menge von Dingen, Kleider und Schürzen, Tücher und Nähgerät.
»Und sieh hier, Heidi«,
und Clara hob triumphierend einen Korb in die Höhe. Heidi guckte hinein und sprang auf vor Freude, denn drinnen lagen wohl 12 schöne, weiße, runde Brötchen, alle für die Großmutter. Die Kinder vergaßen in ihrem Jubel ganz, dass nun der Augenblick komme, da sie sich trennen mussten. Und als mit einem Mal der Ruf erscholl,
»Der Wagen steht bereit«,
da war keine Zeit mehr zum Traurigwerden. Heidi lief in ihr Zimmer. Da musste noch ein schönes Buch von der Großmama liegen. Niemand konnte es eingepackt haben, denn es lag unter dem Kopfkissen, weil Heidi sich Tag und Nacht nicht davon trennen konnte. Das wurde in den Korb auf die Brötchen gelegt. Dann machte sie ihren Schrank auf und suchte noch etwas, das man auch noch nicht eingepackt hatte. Das alte, rote Halstuch lag noch da. Fräulein Rottenmeier hatte es zu gering erachtet, um es mit einzupacken. Heidi wickelte es mit einem anderen Gegenstand zusammen und legte es zuoberst auf den Korb, sodass das rote Paket sehr sichtbar zur Erscheinung kam. Dann setzte sie ihr schönes Hütchen auf und verließ ihr Zimmer. Die beiden Kinder mussten sich schnell Lebewohl sagen, denn Herr Sesemann stand schon da, um Heidi nach dem Wagen zu bringen. Fräulein Rottenmeier stand oben an der Treppe, um hier Heidi zu verabschieden. Als sie das seltsame rote Bündelchen erblickte, nahm sie es schnell aus dem Korb und warf es auf den Boden.
»Nein, Adelheid, so kannst du nicht reisen von diesem Hause aus. Solches Zeug brauchst du überhaupt nicht mitzuschleppen. Und nun, lebe wohl!«
Mit diesem Verbot durfte Heidi ihr Bündelchen auch nicht wieder aufnehmen. Aber sie schaute mit einem flehentlichen Blick zu Herrn Sesemann hin, so als wollte man ihr ihren größten Schatz nehmen.
»Nein, nein, das Kind soll mit heimtragen, was ihm Freude macht. Und sollte es auch junge Katzen und Schildkröten mit fortschleppen, so wollen wir uns darüber nicht aufregen, Fräulein Rottenmeier.«
Heidi hob eilig ihr Bündelchen wieder vom Boden auf und Dank und Freude leuchteten ihr aus den Augen. Unten am Wagen reichte Herr Sesemann dem Kind die Hand und sagte ihr mit freundlichen Worten, sie würden ihrer gedenken, er und seine Clara. Er wünsche ihr Glück auf den Weg, und Heidi dankte recht schön für alles Gute, das ihr zuteil geworden war. Und zum Schluss sagte sie,
»Und den Herrn Doktor lasse ich 1000-mal grüßen und ihm auch vielmals danken.«
Denn sie hatte sich wohl gemerkt, wie er gestern Abend gesagt hatte,
»Morgen wird alles gut.«
Und nun war es so gekommen. Und Heidi dachte,
er habe dazu geholfen. Dann wurde das Kind in den Wagen gehoben und der Korb und die Provianttasche und Sebastian kamen nach. Herr Sesemann rief noch einmal freundlich: »Glückliche Reise!« und der Wagen rollte davon. Bald nachher saß Heidi in der Eisenbahn und hielt unbeweglich ihren Korb auf dem Schoße fest, denn sie wollte ihn nicht einen Augenblick aus den Augen lassen. Die kostbaren Brötchen für die Großmutter waren ja darin. Die musste sie sorglich hüten und von Zeit zu Zeit einmal wieder ansehen und sich darüber freuen. Heidi saß mäuschenstill während mehrerer Stunden, denn erst jetzt kam es ihr recht zum Bewusstsein, dass sie auf dem Weg sei heim zum Großvater, auf die Alm, zur Großmutter, zum Geißenpeter. Und nun kam ihr alles vor Augen, eins nach dem anderen, was sie wiedersehen werde und wie alles aussehen werde daheim. Und dabei stiegen immer wieder neue Gedanken auf. Und auf einmal sagte sie ängstlich: »Sebastian, ist auch sicher die Großmutter auf der Alm nicht gestorben?«
»Nein, nein, wollen's nicht hoffen. Sie wird schon noch am Leben sein«, beruhigte dieser sie.
Dann fiel Heidi wieder in ihr Sinnen zurück. Nur hier und da guckte sie einmal in ihren Korb hinein, denn all die Brötchen der Großmutter auf den Tisch zu legen, war ihr Hauptgedanke. Nach längerer Zeit sagte sie wieder: »Sebastian, wenn man nur ganz sicher wissen könnte, dass die Großmutter noch im Leben ist.«
»Jawohl, jawohl«,
entgegnete der Begleiter halb schlafend.
»Wird schon noch leben. Warum denn auch nicht?«
Nach einiger Zeit drückte der Schlaf auch Heidis Augen zu. Nach der vergangenen unruhigen Nacht und dem frühen Aufstehen war sie so schlafbedürftig, dass sie erst wieder erwachte, als Sebastian sie tüchtig am Arm rüttelte und ihr zurief: »Erwachen, erwachen! Gleich heißt es aussteigen. Wir sind in Basel angekommen.« Am folgenden Morgen ging's weiter, viele Stunden lang. Heidi saß wieder mit ihrem Korb auf dem Schoß, den sie um keinen Preis Sebastian übergeben wollte. Aber heute sagte sie gar nichts mehr, denn nun wurde mit jeder Stunde die Erwartung gespannter. Dann, auf einmal, als Heidi gar nicht mehr daran dachte, ertönte laut der Ruf:
»Maienfeld!«
Sie sprang von ihrem Sitz auf und dasselbe tat Sebastian, der auch überrascht worden war. Jetzt standen sie draußen, der Koffer mit ihnen, und der Zug pfiff weiter ins Tal hinein. Sebastian sah ihm wehmütig nach, denn er wäre viel lieber so sicher und ohne Mühe weitergereist, als dass er nun eine Fußpartie unternehmen sollte, die dazu noch mit einer Bergbesteigung enden musste, die sehr beschwerlich und dazu gefahrvoll sein konnte in diesem Lande, wo doch alles noch halb wild war, wie Sebastian annahm. Er schaute daher sehr vorsichtig um sich, wen er etwa fragen könnte über den sichersten Weg nach dem Dörfli. Unweit des Stationsgebäudes stand ein kleiner Leiterwagen mit einem mageren Rösslein davor. Auf diesen wurden von einem breitschultrigen Manne ein paar große Säcke aufgeladen, die mit der Bahn hergebracht worden waren. Sebastian trat zu ihm und brachte seine Frage nach dem sichersten Weg zum Dörfli vor.
»Hier sind alle Wege sicher«, war die kurze Antwort.
Jetzt fragte Sebastian nach dem besten Wege, auf dem man gehen könne, ohne in die Abgründe zu stürzen, und auch, wie man einen Koffer nach dem betreffenden Dörfli befördern könnte. Der Mann schaute nach dem Koffer hin und maß ihn ein wenig mit den Augen. Dann erklärte er, wenn das Ding nicht so schwer sei, so wolle er es auf seinen Wagen nehmen, da er selbst nach dem Dörfli fahre. So gab noch ein Wort das andere und endlich kamen die beiden überein, der Mann solle Kind und Koffer mit auf seinen Wagen nehmen und nachher vom Dörfli aus könne das Kind am Abend mit irgendjemand auf die Alm geschickt werden.
»Ich kann allein gehen. Ich weiß schon den Weg vom Dörfli auf die Alm«, sagte hier Heidi, die mit Aufmerksamkeit der Verhandlung zugehört hatte.
Sebastian fiel eine schwere Last vom Herzen, als er sich so auf einmal seiner Aussicht auf das Bergklettern entledigt sah. Er winkte nun Heidi geheimnisvoll auf die Seite und überreichte ihr eine schwere Rolle und einen Brief an den Großvater und erklärte ihr, die Rolle sei ein Geschenk von Herrn Sesemann. Die müsse aber zuunterst in den Korb gesteckt werden, noch unter die Brötchen, und darauf müsse genau Acht gegeben werden, dass sie nicht verloren gehe. Denn darüber würde Herr Sesemann ganz fürchterlich böse sein und sein Leben lang nie mehr gut werden. Das sollte das Mamsellchen nur ja bedenken.
»Ich verliere sie schon nicht«, sagte Heidi zuversichtlich und steckte die Rolle samt dem Brief zu allerunterst in den Korb hinein.
Nun wurde der Koffer aufgeladen und nachher hob der Sebastian Heidi samt dem Korbe auf den hohen Sitz empor, reichte ihr seine Hand zum Abschied und ermahnte sie noch einmal mit allerlei Zeichen, auf den Inhalt des Korbes ein Auge zu haben. Denn der Fahrer war ja noch in der Nähe und Sebastian war vorsichtig, besonders jetzt, als ihm bewusst wurde, er hätte eigentlich selbst das Kind an Ort und Stelle bringen sollen. Der Fahrer schwang sich neben Heidi auf den Sitz und der Wagen rollte den Bergen zu, während Sebastian, froh über seine Befreiung von der befürchteten Bergreise, sich am Stationshäuschen niedersetzte, um den zurückgehenden Bahnzug abzuwarten. Der Mann auf dem Wagen war der Bäcker vom Dörfli, welcher seine Mehlsäcke nach Hause fuhr. Er hatte Heidi nie gesehen, aber wie jedermann im Dörfli wusste er von dem Kinde, das man dem Almöhi gebracht hatte. Auch hatte er Heidis Eltern gekannt und sich gleich vorgestellt, er werde es hier wohl mit dem viel besprochenen Kinde zu tun haben. Es wunderte ihn nur ein wenig, warum das Kind schon wieder heimkomme, und während der Fahrt fing er nun mit Heidi ein Gespräch an.
»Du wirst das Kind sein, das oben beim Almöhi war, beim Großvater.«
»Ja.«
»So ist es dir schlecht ergangen, dass du schon wieder von so weit herkommst?«
»Nein, das ist es mir gar nicht. Kein Mensch kann es so gut haben, wie man es in Frankfurt hat.«
»Warum läufst du denn heim?«
»Nur weil es mir der Herr Sesemann erlaubt hat. Sonst wäre ich nicht heimgelaufen.«
»Pah, warum bist du denn aber nicht lieber dort geblieben, wenn man dir es schon erlaubt hat, heimzugehen?«
»Weil ich tausendmal lieber heim will zum Großvater auf die Alm. Lieber als sonst alles auf der Welt.«
»Denkst vielleicht anders, wenn du hinaufkommst«, brummte der Bäcker. »Nimmt mich aber doch Wunder«, sagte er dann zu sich selbst. »Es kann wissen, wie es ist.«
Nun fing er an zu pfeifen und sagte nichts mehr. Und Heidi schaute sich um und fing an, innerlich zu zittern vor Aufregung. Denn sie erkannte die Bäume am Wege und drüben standen die hohen Zacken des Falknisberges und schauten zu ihm herüber, als grüßten sie es wie gute alte Freunde. Und Heidi grüßte wieder. Und mit jedem Schritt vorwärts wurde Heidis Erwartung gespannter und sie meinte, sie müsse vom Wagen herunterspringen und aus allen Kräften laufen, bis sie ganz oben wäre. Aber sie blieb doch still sitzen und rührte sich nicht, aber alles an ihr zitterte. Jetzt fuhren sie im Dörfli ein. Eben schlug die Glocke 5. Augenblicklich sammelte sich eine Gesellschaft von Kindern und Frauen um den Wagen herum und ein paar Nachbarn traten auch noch herzu, denn der Koffer und das Kind auf des Bäckers Wagen hatten die Aufmerksamkeit aller Bewohner auf sich gezogen und jeder wollte wissen, woher und wohin und wem beide zugehörten. Als der Bäcker Heidi heruntergehoben hatte, sagte sie eilig,
»Danke, der Großvater holt dann schon den Koffer«,
und wollte davonrennen. Aber von allen Seiten wurde sie festgehalten und eine Menge von Stimmen fragten alle auf einmal, jede was Eigenes. Heidi drängte sich mit einer solchen Angst auf dem Gesicht durch die Leute, dass man ihr unwillkürlich Platz machte und sie laufen ließ. Und einer sagte zum anderen,
»Du siehst ja, wie sie sich fürchtet.
Sie hat auch alle Ursache.« Und dann fingen sie noch an, sich zu erzählen, wie der Almöhi seit einem Jahr noch viel ärger geworden sei als vorher und mit keinem Menschen mehr ein Wort rede und ein Gesicht mache, als wollte er am liebsten jeden umbringen, der ihm in den Weg komme. Und wenn das Kind auf der ganzen Welt noch wüsste, wohin, so liefe es nicht in das alte Drachennest hinauf. So, an dieser Stelle machen wir jetzt mal mit dem 13. Kapitel Schluss, denn das sind, ich glaube, fast 25 Minuten. Das reicht für heute. Ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr kommt nächste Woche wieder dazu, hört es euch an und ich hoffe, ihr habt dieses Mal auch viel Freude. Also, einen schönen Sonntag wünsche ich. Bis dann. Tschüss.